Jahrelang filmt und fotografiert ein Arzt heimlich seine unbegleiteten Patientinnen. Viele soll er unsittlich berührt haben. Und dennoch bleibt er lange unentdeckt, bis eine junge Frau ihm auf die Schliche kommt. Doch sie ist nicht sein einziges Opfer. Mordsgespräche, der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordsgespräche, dem True Crime Podcast der Mainpost. Mein Name ist Desiree Schneider.
Und ich bin Silke Albrecht. Gemeinsam sprechen wir hier alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus Unterfranken. Und es wird schon fast zur Gewohnheit, aber auch heute haben wir nochmal ein kleines Thema vorweg. Wer uns bei Instagram folgt, weiß, dass wir, also unser Team, seit einiger Zeit Mordsgespräche-Tassen haben. Solche Tassen könnt ihr jetzt auch bekommen. Das ist sozusagen unser erster kleiner Mini-Merch von Mordsgespräche. Das Ganze funktioniert so. Wir haben aktuell eine Aktion für das Digital-Abo der Mainpost. Da bekommt ihr für 19,99 Euro 3 Monate lang Zugriff auf alle Artikel auf der Webseite. Zum Beispiel auch unsere spannenden Gerichtsberichte von Manni oder von unseren anderen Gerichtsreporterinnen und Gerichtsreportern. Nach den 3 Monaten endet das MP-Plus-Abo automatisch. Ihr müsst euch also nicht mal ums Kündigen kümmern. Und jetzt aufgepasst, das ist wichtig für euch, die ersten 50 von euch, die das Abo abschließen, bekommen eine von unseren Mordsgespräche-Tassen direkt nach Hause geschickt. Also schnell auf meinpost.de/tasse das Abo bestellen und eine Tasse sichern. Der Link ist meinpost.de/tasse. Jetzt aber zu unserem heutigen Fall. Der führt uns wieder einmal nach Schweinfurt. Wir hatten hier im Podcast ja erst bei der letzten Folge, in Folge 36, schon einmal über einen Fall aus Schweinfurt gesprochen, nämlich über den Cold Case der getöteten Cornelia Hümpfer, in dem es jetzt nach 45 Jahren neue Erkenntnisse gibt.
Genau so ist es, aber im Gegensatz zu dem Fall Cornelia Hümpfer sind die Taten, über die wir heute sprechen, deutlich aktueller. Sie sind nämlich zwischen 2017 und 2020 passiert und verhandelt wurde der Fall erst jetzt vor kurzem im April vor dem Landgericht in Schweinfurt. Vielleicht vorab noch eine kurze Triggerwarnung für diese Folge. Wir sprechen hier heute über sexuelle Übergriffe. Falls dich das Thema also belastet, dann hör dir diese Folge vielleicht lieber nicht alleine an.
Für unsere heutige Folge haben wir uns auch natürlich wieder einen Gast zu uns ins Studio eingeladen. Und das ist dieses Mal unsere liebe Kollegin Lisa Marie Waschbusch. Hi Lisa, schön, dass du da bist.
Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, heute bei euch zu sein.
Lisa, du sitzt mir ja normalerweise, wie jetzt gerade auch gegenüber, und zwar in der Lokalredaktion in Schweinfurt. Da kümmerst du dich nämlich als Reporterin vor allem um die Gerichtsberichterstattung. Und so war das auch in diesem Fall, über den wir jetzt sprechen wollen. Wie hast du denn damals überhaupt von dem Fall erfahren?
Der Fall ist bei uns in Schweinfurt in der Gerichtsliste aufgetaucht, die wir jede Woche aus der Pressestelle bekommen. Dort war das Verfahren unter anderem wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses angesetzt bei der ersten großen Strafkammer am Landgericht. Solche Verfahren besetzen wir dann in der Regel mit einer Redakteurin oder einem Redakteur und das war dann in dem Fall ich.
Kommt es häufig vor? Also wenn jetzt die Liste schicken von den ganzen Fällen, wie viele Fälle davon würdet ihr besetzen ungefähr im Durchschnitt?
Es sind eigentlich relativ wenige. Also wir versuchen schon jede Woche 1 bis 2 Fälle zu besetzen, aber die großen Fälle vor der ersten großen Strafkammer sind eher seltener.
Heute geht es um Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch, damit ein sehr sensibles Thema. Und es geht auch um die sexuelle Grenzverletzung, die ein Schweinfurter Arzt gegenüber einigen seiner Patientinnen und Mitarbeiterinnen begangen hat.
Es geht damit also um Übergriffe, die im vermeintlich geschützten Rahmen des Sprechzimmers stattgefunden haben. Und das von einer Autoritätsperson, von der man ja eigentlich sich Hilfe erhofft und erwartet, dass sie professionell arbeitet und auch Grenzen einhält. In diesem Fall war das aber leider nicht so.
Zum Glück haben sich die Betroffenen aber an die Polizei gewandt und die Übergriffe zur Anzeige gebracht. Das ist ja leider auch nicht immer so. Oft werden solche Fälle leider nicht angezeigt. Warum das so ist, fragen wir am Ende dieser Folge Jürgen Scholl. Er ist Strafverteidiger und hat einige der betroffenen Frauen in diesem Fall vor Gericht vertreten.
Er spricht mit uns darüber, warum Grenzüberschreitungen im Arzt-Patienten-Verhältnis so ein Problem sind und warum es oft so schwierig ist, das vor Gericht nachzuweisen.
Und damit würde ich sagen, steigen wir in den Fall ein. Und dafür gehen wir zurück in das Jahr 2020. Genauer gesagt in eine orthopädische Praxis in Schweinfurt.
Die Corona-Welle ist damals in vollem Gange und die junge Frau, die an diesem Tag, wie schon viele Male zuvor, die Praxis betritt, weiß noch nicht, dass die Corona-Schutzmaßnahmen, die damals galten, an diesem Tag ihr Glück sein werden. Um die Identität der jungen Frau zu schützen, möchten wir sie hier im Podcast Johanna S. nennen.
Lisa, du hast damals vor Gericht die Aussagen der jungen Frau gehört und auch die andere Betroffene. Erzähl uns doch bitte mal, was laut Johannas Schilderung an diesem Tag in der Praxis passiert ist.
Johanna S., eine junge Frau, war schon mehrmals als Patientin in der Orthopädie-Praxis in Schweinfurt. An diesem Tag im Mai 2020, über den wir jetzt sprechen, war sie wegen einer Schulterverletzung dort und hatte einen Termin bei Dr. Matthias K., wie wir den Orthopäden in dieser Folge nennen wollen.
Er heißt also eigentlich anders, aber ihm gehört die Praxis oder gehörte ihm damals.
Ja, genau. Er war zum Tatzeitpunkt 59 Jahre alt und schon viele Jahre als Orthopäde tätig gewesen. Ihm gehörte die Praxis seit 2016 alleine.
Und du sagtest, Johanna war schon länger bei ihm in Behandlung gewesen.
Genau, sie war immer wieder zu Behandlungen in seiner Praxis. Sie sagte, dass sie wohl immer sehr schnell einen Termin bekommen habe, was ja bei Fachärzten normalerweise eher ungewöhnlich ist.
Zieht daraus das Gericht dann schon Schlüsse später im Prozess?
Ja, also es schien so, als ob junge, hübsche Frauen schneller einen Termin bekommen haben.
Okay, also dann nochmal zurück zu dem konkreten Behandlungstag jetzt. Wie lief denn die Behandlung von Matthias K. und Johanna dann an diesem Tag ab?
Als Johanna in das Behandlungszimmer gerufen wurde, sollte sie für die Behandlung ihren BH ausziehen. Es war wohl nicht das erste Mal, dass sie sich obenrum freimachen musste.
Okay, also erstmal scheint die Behandlung so abzulaufen wie immer. Aber dann ist ja plötzlich was Komisches passiert.
Genau, und zwar hat Matthias K. plötzlich sein Handy aus der Hosentasche genommen und so getan, als würde er einen Anruf bekommen.
Mitten in der Behandlung, also während Johanna da jetzt oben ohne auf der Behandlungsliege sitzt.
Genau, also sie erzählt an dem Tag sogar von zwei Anrufen, wobei sie weder einen Klingelton noch ein Vibrieren gehört hatte.
Okay, also ich weiß jetzt auch nicht, wie oft so ein Orthopäde wohl Notfallanrufe bekommt, die er dann mitten in der Behandlung annehmen muss.
Also ich hatte noch nie einen Arzttermin, wo mein Arzt mit in der Behandlung angerufen wurde.
Ja, also es wirkt schon verdächtig, würde ich jetzt auch sagen. Das wird sich ja dann später auch noch rausstellen, dass mit dem Anruf jetzt nicht alles so ganz seine Richtigkeit hat.
Genau, aber das ahnt Johanna in diesem Moment noch überhaupt nicht. Sie denkt, Matthias K. geht jetzt vielleicht einfach kurz ans Telefon und dann geht die Behandlung wieder ganz normal weiter.
Und vielleicht wäre das auch so gewesen, wenn nicht die Corona-Schutzmaßnahmen gewesen wären.
Also Matthias K. trägt wegen der Corona-Vorschriften an diesem Tag eine Maske und eine Schutzbrille oder ein Schutzvisier. Und genau in dieser Brille sieht Johanna dann etwas, das letztlich das ganze Verfahren gegen Matthias K. ins Rollen bringt. Denn in der Schutzbrille spiegelt sich das Handy-Display. Vor Gericht sagt sie, als er das Handy aus der Tasche zog, sei es erst schwarz gewesen und als er es dann entsperrt habe, habe sie sich darin selbst gesehen, weil die Kamera geöffnet war.
Du warst ja im Gerichtssaal damals. Ich kann mir vorstellen, dass das dann eine schreckliche Situation für sie gewesen ist, auch als sie das nochmal vor allen Leuten da erzählen musste.
Genau, und ja nicht nur vor den Besucherinnen und Besuchern, sondern ja auch vor ihm. Man hat auch gemerkt, dass sie immer noch Angst hat. Sie ist mittlerweile umgezogen und will auch am Anfang ihrer Vernehmung ihre neue Adresse nicht vor Gericht nennen.
Weil er mit dabei ist und er das dann auch hören würde.
Genau.
Also Johanna hat sich jetzt dann selbst quasi in der Handykamera, in der Spiegelung, in der Schutzbrille gesehen. Das heißt, Matthias K. hat überhaupt nicht telefoniert, sondern der ganze Anruf war eigentlich nur ein Fake.
Also er hat nur so getan, als ob er angerufen werden würde, um unter dem Vorwand sein Handy aus der Tasche zu nehmen. Das war wohl seine Taktik, von der auch die anderen Patientinnen vor Gericht immer wieder erzählen.
Also er hat dann quasi nicht wirklich so getan, als würde er mit jemandem sprechen, sondern er hat so getan, als würde er den Anruf kurz sehen und vielleicht wegdrücken. Und dann hat er sein Handy eben noch in der Hand, nicht am Ohr direkt.
Genau, also so wie ich das verstanden habe, hat er das Handy nicht am Ohr gehabt, sondern er hat es vor seinen Oberkörper gehalten, aber dann auf die Frauen gerichtet. Während er das Handy in der Hand hält, macht er in Wahrheit heimlich Aufnahmen seiner Patientin, wie sie nur halb bekleidet auf der Liege sitzen.
Okay, das ist so krass. Ich stelle mir es so schlimm vor, wenn ich mir selbst in der Situation vorstelle. Ich meine, wir waren ja alle schon mal beim Arzt und auch beim Orthopäden vielleicht, wo man dann da halb bekleidet nur sitzt. Das ist so eine Vertrauenssituation normalerweise und man vermutet da nichts Böses.
Wie hat denn Johanna dann in der Situation eigentlich darauf reagiert?
Vor Gericht sagte sie, dass sie es in dem Moment nicht glauben konnte. Sie habe dann versucht, ihren Oberkörper mit ihren Armen zu verdecken.
Sie hat also nichts zu ihm direkt gesagt?
Nee. Der Orthopäde hat das Handy dann sofort wieder weggetan und mit der Behandlung weitergemacht. Johanna hat die Behandlung dann über sich ergehen lassen, obwohl sie sich so eklig in dem Moment gefühlt hat. Sie sagte auch, dass sie versucht habe, ihn nicht mehr anzuschauen und sie konnte ihm auch nicht mehr zuhören. Vor Gericht sagte sie, ich habe mich noch nie so schmutzig gefühlt. Sie wollte dann die Praxis schnellstmöglich verlassen und ist dann am ganzen Körper zitternd direkt zur Polizei gegangen und hat Matthias K. angezeigt.
Okay, ja, das muss wirklich eine krasse Ausnahmesituation für sie ja dann auch gewesen sein in dem Moment. Und ich finde es bewundernswert, dass sie dann, du sagst ja, sie zittert und so weiter, dass sie in der Verfassung dann direkt zur Polizei geht. Was unternimmt die Polizei denn dann?
Die Beamtinnen und Beamten untersuchen daraufhin das Handy von Matthias K. und auch weitere Datenträger, wie zum Beispiel seine Laptops. Auf seinen Laptops haben sie auch verdächtige Suchverläufe gefunden. Er hat sich im Internet wohl auch über Spycams informiert und auch über Kameras in Kugelschreibern versteckt. Und er hat auch nach seinen Patientinnen und seinen Mitarbeiterinnen im Internet gesucht, ob er möglicherweise Nacktfotos von ihnen findet.
Also völlig naiv scheinbar auch. Man findet auch nicht einfach so von x-beliebigen Personen Nacktbilder im Internet.
Ja, das dachte ich mir auch. Aber er hat es zumindest versucht.
Und auch das mit den Kameras im Kuli versteckt, das klingt schon fast wie aus einem Agentenstreifen.
Zumindest glaubt die Polizei Johanna S. ja scheinbar sofort und untersucht dann die Geräte. Findet die Polizei dann auch noch Aufnahmen von anderen Frauen, nicht nur von Johanna?
Genau, also es stellt sich heraus, dass der Vorfall kein Einzelfall war. Der Orthopäde hat nicht nur Johanna heimlich gefilmt und auch nicht erst im Mai 2020, sondern sogar schon 2017.
Also er hat Johanna schon mal 2017 gefilmt und 2020 dann nochmal. Und da hat sie es aber erst bemerkt, also da kam der Fall dann erst raus.
Genau, also 2017 hat sie offenbar nicht mitbekommen. Sie hat dann auf einem Video von 2017 hat sie sich selbst erkannt.
Also du hast jetzt gerade gesagt, er hat auch andere Patientinnen gefilmt.
Genau, also er hat andere Patientinnen gefilmt und die Polizei findet auch Aufnahmen aus der Personaltoilette der Praxis. Dort hatte Matthias K. nämlich eine versteckte Kamera installiert und seine Mitarbeiterinnen auf der Toilette heimlich gefilmt.
Okay, das wird immer heftiger. Wir müssen jetzt also nicht nur von den betroffenen Patientinnen sprechen, sondern auch über die Mitarbeiterinnen der Praxis. Vielleicht kurz für den Überblick, wie viele Frauen sollen denn insgesamt von Ks Übergriffen betroffen sein?
In der Anklageschrift war damals die Rede von 8 Frauen, die der Arzt zwischen 2017 und 2020 heimlich gefilmt haben soll.
Mit diesen Aufnahmen, die die Polizei bei Matthias K. findet, scheint die Beweislage also wirklich erdrückend zu sein. Zumindest erdrückend genug, dass der 59-Jährige deswegen jetzt vor Gericht kommt. Bevor wir jetzt gleich über die Verhandlung sprechen, fasse ich noch mal kurz zusammen, was wir wissen. Matthias K. soll in seiner orthopädischen Praxis zwischen 2017 und 2020 von mehreren seiner Patientinnen heimlich Foto- und Videoaufnahmen gemacht haben, auf denen sie teilweise unbekleidet zu sehen sind. Außerdem hat er auf der Personaltoilette eine versteckte Kamera installiert und damit auch seine Mitarbeiterin gefilmt.
Genau, und heraus kam das Ganze ja dann wahrscheinlich nur, weil eine Patientin, also die Johanna, über die wir gerade gesprochen haben, die Spiegelung der Handykamera in Ks Schutzbrille gesehen hat, die er nur aufziehen musste, weil eben damals Corona war. Und diese Patientin hat sich dann bei der Polizei gemeldet.
Genau, also wer weiß, ob dieser Fall ohne diesen Zufall überhaupt jemals entdeckt worden wäre.
Kommen wir jetzt also zum Prozess. Im April 2023, also ungefähr 3 Jahre, nachdem die Taten entdeckt worden sind, steht Matthias K. dann in Schweinfurt vor dem Landgericht. Lisa, du warst ja dabei. Wie lautet denn damals die Anklage?
Laut Anklageschrift muss sich der Orthopäde wegen Übergriffen an 8 Frauen vor Gericht verantworten. Die Rede ist dabei von Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch, sexueller Belästigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen.
Lisa, du hast damals im Prozess auch die Aussagen der anderen Zeuginnen gehört. Haben sie dann von ähnlichen Vorfällen berichtet?
Die Aussagen der Patientinnen gingen alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung. Die Übergriffe haben wohl immer ungefähr nach dem gleichen Schema stattgefunden. Und zwar hat Matthias K. die Frauen im Behandlungszimmer gebeten, ihren BH auszuziehen, angeblich, weil das für die Behandlung notwendig war. Und sie sollten sich daraufhin dann auf die Behandlungsliege setzen oder legen. Er hat dann vorgetäuscht, einen Anruf zu bekommen und hat dann sein Handy aus der Tasche geholt. Wie wir jetzt wissen, gab es diese Anrufe aber nie. In Wahrheit war das nur ein Vorwand, damit er in dieser Zeit seine Patientinnen heimlich filmen und fotografieren konnte. Man muss auch noch sagen, dass Matthias K. oft alleine mit den Patientinnen im Behandlungsraum war und keine der Mitarbeiterinnen dabei war.
Also er hat sich da scheinbar eine richtige Masche ausgedacht, die ziemlich lange unentdeckt blieb. Wir haben ja vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, dass es vielleicht ein bisschen seltsam ist, dass ein Orthopäde während der Behandlung an sein Telefon geht. Wie haben dann die Zeuginnen das wahrgenommen, beziehungsweise was haben sie im Nachhinein darüber ausgesagt?
Auch sie sagen vor Gericht, dass sie das irgendwie komisch fanden, weil er auch das Handy in einer seltsamen Position gehalten haben soll. Eine Betroffene sagte nämlich, wenn sie es nicht besser gewusst hätte, hätte sie auch denken können, dass er ein Foto macht, weil er das Handy so komisch gehalten hat. Im Endeffekt muss man aber sagen, dass wohl keine der Frauen sich groß Gedanken darüber gemacht hat oder dass es zumindest nicht ausgereicht hat, um damit dann auch zur Polizei zu gehen.
Also die Aufnahmen waren jetzt aber ja nicht die einzigen Übergriffe. Du hast vorhin ja auch schon mal kurz den Vorwurf der Vergewaltigung angesprochen. Das heißt, es gab jetzt zusätzlich zu den Foto- und Videoaufnahmen wohl auch noch körperliche Übergriffe.
Ja, genau. Also der Punkt mit der Vergewaltigung, das war auch vor Gericht ein schwieriger Punkt, gerade weil der Tatvorwurf der Vergewaltigung auch der schwerste gegen Matthias K. war. Dazu muss man vielleicht erstmal erklären, dass der Tatvorwurf der Vergewaltigung nicht erst bei Geschlechtsverkehr gegen den Willen einer anderen Person beginnt, sondern so wie in diesem Fall schon beim Eindringen in den Körper. Laut der Anklage soll der Orthopäde bei einer Behandlung am Steißbein einer Frau wohl mit dem Finger in sie eingedrungen sein. Die Frau selbst ist sich da aber vor Gericht nicht mehr sicher, ob das wirklich so war. Und letztlich führt das dann auch dazu, dass man ihm das nicht nachweisen kann, weshalb ihn das Gericht auch zumindest in diesem Punkt freispricht.
Der Vorwurf der Vergewaltigung trifft jetzt vielleicht nicht zu, aber es berichten ja noch mehr Frauen von unangebrachten Berührungen.
Genau, also einige ehemalige Patientinnen von Matthias K. berichteten von Massagen am Brustbein, also dem Bereich zwischen den Brüsten, bei denen Matthias K. auch ihre Brüste berührt haben soll.
Das war für die Behandlung wahrscheinlich nicht notwendig.
Darauf werden wir später nochmal eingehen. Warum das für eine Behandlung notwendig gewesen sein sollte, hat er den Frauen zumindest nie wirklich erklärt. Viele der Frauen dachten sich aber, naja, der weiß schon, was er macht. Immerhin ist er ja der Arzt.
Zumindest in Teilen ein Trugschluss, wie sich noch zeigen wird.
Ja, und auch in anderen Fällen soll Matthias K. seinen Patientinnen gegenüber Grenzen überschritten haben. Eine Zeugin zum Beispiel berichtete, sie hätte relativ viel Gewicht verloren und Matthias K. hätte sie dann bei einem Termin gefragt, ob er denn mal anfassen dürfe, also an der Hüfte, am Bauch und an den Oberschenkeln. Und das hat er dann wohl auch gemacht. Und das soll mit der eigentlichen Behandlung ja natürlich überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Laut einer Aussage einer Mitarbeiterin hat er seine Patientinnen wohl sexualisiert. Er soll auch eine Patientin mal gefragt haben, ob sie öfter Analverkehr habe.
In welchem Zusammenhang hat er sie das gefragt?
Also ich kann mir vorstellen, dass es da möglicherweise um eine Behandlung am Rücken ging.
Und in welchem Zusammenhang das stehen soll, lassen wir jetzt vielleicht mal dahingestellt. Aber es klingt auf jeden Fall nicht, als hätte das irgendwas mit der Behandlung zu tun. Im Gegenteil, das klingt ziemlich übergriffig, finde ich. Vielleicht kommen wir dann jetzt mal noch zurück zu Matthias K. vor Gericht wieder. Was hat er denn dann eigentlich zu den Vorwürfen gesagt?
Dass er Foto- und Videoaufnahmen seiner Patientinnen und seiner Mitarbeiterin gemacht hat, hat er gleich zu Beginn des Prozesses zugegeben. Er bestritt aber, dass er die Frauen je unsittlich berührt hat. Auch soll es keine Berührung gegeben haben, die nicht für die Behandlung notwendig gewesen seien. Damals vor Gericht sagte er, zu keinem Zeitpunkt habe ich meine Hände bei Untersuchungen zu unsittlichen sexuellen Handlungen benutzt. Sein Verteidiger hat dann auch ziemlich schnell versucht klarzustellen, Matthias K. hätte nur aus voyeuristischen Motiven gehandelt.
Ja gut, schwierig. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, klar ist Orthopäde ein ziemlich körperlicher Beruf, bei dem man seine Patientinnen und Patienten ja natürlich auch irgendwie anfassen muss und denen körperlich ziemlich nahe kommen muss, aber natürlich halt in bestimmten Grenzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für Laien da jetzt vielleicht manchmal schwierig nachzuvollziehen ist, wann jetzt welche Berührung noch genau für die Behandlung notwendig ist und wann dann eben doch eine Grenze überschritten ist. Wie war das dann vor Gericht dann Thema?
Das war vor Gericht auch ein großes Problem, weil natürlich die Richterin und die Schöffen auch nicht in der Materie drin sind, dass sie das jetzt unbedingt fachlich beurteilen können. Matthias K. hat natürlich dann mit allen Mitteln versucht zu zeigen, dass jeder seiner Handgriffe für die Behandlung notwendig war. Er hat dann einmal auch aus einem Lehrbuch vorgelesen und er wollte vor Gericht auch YouTube-Videos zeigen, was die Richterin dann aber verhindert hat. Stattdessen hat er dann zum Teil unscharf vom Bildschirm abfotografierte Bilder vorgeführt.
Konnte er das Gericht damit dann überzeugen?
Nein, natürlich nicht. Das Gericht hatte aber ohnehin einen orthopädischen Gutachter bestellt, der die Behandlungen von Matthias K. aus medizinischer Sicht beurteilen sollte.
Und zu welchem Schluss kam dieser Gutachter?
Seiner Ansicht nach waren viele der Behandlungen von Matthias K. tatsächlich korrekt ausgeführt. Allerdings gab es wohl auch viele Behandlungsschritte, die seiner Einschätzung nach aus medizinischer Sicht nicht notwendig waren.
Welche waren das zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel sei es in keinem der Fälle notwendig gewesen, dass die Patientinnen für die Untersuchung den BH ausziehen. Man hätte die Behandlungen auch mit Unterwäsche machen können, meinte der Gutachter. Auch die Massagen am Brustbein seien aus medizinischer Sicht nicht nachvollziehbar. Was der Gutachter auch kritisierte, ist, dass bei den Behandlungen meistens oder oft keine dritte Person anwesend war. Bei chirotherapeutischen Maßnahmen, so wie sie der Orthopäde auch angewendet hat, sollte nach Ansicht des Sachverständigen wohl immer eine dritte Person anwesend sein.
Hallo, hier ist Markus Wegerich, Matratzenhersteller aus Würzburg. Bei uns gibt es richtig gute Matratzen zu Werkspreisen und dazu ein richtig gutes Gewissen, denn wir produzieren hier mit eigenem Sonnenstrom. Wir verwenden Materialien aus der Region. Wir bieten richtig gute Arbeitsplätze, bilden aus und zahlen hier unsere Steuern. Komm zu Wegerich zum Probeliegen. Hier findest du deine Matratze und den passenden Lattenrost zum Sofortmitnehmen. Und die richtige Zudecke haben wir auch. Damit lässt sich gut schlafen. Wegerich, Matratzen aus Würzburg.
Okay, damit haben wir jetzt schon ziemlich viel über die Patientinnen gesprochen, die gegen Matthias K. ausgesagt haben. Aber über eine Gruppe von Betroffenen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Und das sind die Mitarbeiterinnen der Praxis. Die haben nämlich vor Gericht auch gegen ihren ehemaligen Chef ausgesagt. Was haben Sie denn über die Zusammenarbeit in der Praxis mit Matthias K. erzählt?
Ja, die Mitarbeiterinnen haben gesagt, dass es eigentlich ein relativ normales Arbeitsverhältnis gewesen ist. Aber er wollte auch viel Privates wissen, was die eine oder andere schon gestört hat. Sie haben auch erzählt, dass er öfter unangemessene Kommentare gegenüber Patientinnen losgelassen hat. Also schon, dass er seine Patientinnen sexualisiert hat. Also es hat sich schon sehr oft auf die Oberweite der Patientinnen bezogen. Er hat wohl seinen Patientinnen auch öfter ins Dekolleté geschaut und sie auch regelrecht angeklotzt. Außerdem hätte er einige Patientinnen auch nach den Sprechstunden der Praxis behandelt und den Mitarbeiterinnen dann auch ausdrücklich gesagt, dass sie nicht in das Behandlungszimmer kommen sollen. Was sie dann schon ziemlich verwundert hat, aber so richtig was dabei gedacht haben sie sich damals auch nicht. Auch den Mitarbeiterinnen selbst soll er zum Teil körperlich unangenehm nahe gekommen sein. Eine Mitarbeiterin schilderte, dass sie im Behandlungsraum beim Diktieren in den Computer von ihm wohl am Oberschenkel angefasst wurde.
Aber es gab ja noch einen anderen Vorfall, der schon ein paar Jahre zurücklag.
Genau, und zwar gab es wohl noch einen Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt, der sich 2017 ereignet haben soll. Da war die Praxis und auch Matthias K. zu Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Und es soll erstmal ein total unverfängliches Gespräch gegeben haben. Da soll Matthias K. dann einer seiner Mitarbeiterinnen wie beiläufig an die Brust gefasst haben. Ihre Kolleginnen haben den Vorfall damals auch bemerkt.
Okay, ich stelle mir das als ziemlich komische Situation vor. Sie hat das ja scheinbar dann auch als unangenehm empfunden und die Kolleginnen haben das gesehen. Haben Sie ihn dann damit konfrontiert?
Nee, niemand hat in dem Moment wohl etwas gesagt. Einige der Mitarbeiterinnen haben vor Gericht ausgesagt, dass es ihnen eher wie ein Versehen vorgekommen ist. Die betroffene Frau fand aber deutlichere Worte. Sie hat gesagt, dass es komplett unpassend gewesen sei und auch keine streifende Bewegung. Sie sagte, dass er darauf überhaupt nicht reagiert hat und sich auch nicht dafür entschuldigt hat.
Das ist ja aber nicht alles, denn Matthias K. hat ja, wie wir auch schon wissen, die versteckten Kameras auf der Toilette installiert, um seine Mitarbeiterin heimlich zu filmen.
Ja, aber davon haben die Frauen dann auch erst durch die Polizei erfahren im Rahmen der Ermittlungen. Und sie haben sich dann selbst auf den Videos erkannt.
Ein Teil der Vorwürfe bestreitet Matthias K. vor Gericht, ja. Mit den Fotos und Videos ist die Beweislage in anderen Fällen aber ziemlich eindeutig. Und dass er die Aufnahmen gemacht hat, gibt er ja auch zu. Im Gerichtssaal wurden dann die Fotos und Videos auch begutachtet und teilweise auch für die ganzen Anwesenden gezeigt, oder Lisa?
Genau, also man muss dazu sagen, dass dieser Prozess in der Stadthalle in Schweinfurt stattgefunden hat und nicht in einem der Gerichtssäle. Das lag daran, dass so viele Prozessbeteiligte da waren, weil auch viele der Frauen als Nebenklägerinnen aufgetreten sind. Wenn im regulären Gerichtssaal Beweismittel angeschaut werden, dann geschieht es meistens auf einer Leinwand, die so gedreht ist, dass man im Publikum nichts darauf sehen kann. In der Stadthalle war das allerdings anders. Da gab es dann vorne hinter dem provisorischen Richterpult eine große Leinwand. Also so groß, fast wie eine Kinoleinwand, auf die man dann aus dem Besucherbereich ziemlich gut sehen konnte. Gleich zu Beginn des Prozesses wurde dann ein Video gezeigt. Darauf war eine der Mitarbeiterinnen auf der Toilette zu sehen. Das war damals für mich und ich glaube auch für alle anderen, die mit im Raum waren, ein sehr unangenehmer Moment. Ich habe mir das selbst kaum ansehen können und auch die anderen Besucherinnen und Besucher waren schockiert.
Ja, gerade für die Betroffene muss das ja fürchterlich gewesen sein.
Ja, wobei die betroffene Frau zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Saal war und auch von den anderen Frauen war keine anwesend. Erstmal hat mich gewundert, dass dieses Video überhaupt öffentlich gezeigt wurde. Aber das lag natürlich an der Infrastruktur der Stadthalle. Und es war ja auch ein öffentlicher Prozess.
Darüber sprechen wir später mit Jürgen Scholl übrigens auch nochmal, der uns erklärt, warum das dann öffentlich gezeigt wurde und warum das in so einem Prozess bis zu einem gewissen Grad auch notwendig und wichtig ist.
Genau, und Jürgen Scholl und die beiden anderen Nebenklagevertreter haben dann auch darum gebeten, die restlichen Videos dann vorne am Richterpult anzuschauen, aus Schutz der Privatsphäre der Frauen, von denen man ja ziemlich viel in den Videos gesehen hat und von denen dann auch später einige auch anwesend waren.
Okay, also du meinst, die betroffenen Frauen waren dann teilweise gar nicht anwesend mehr im Gerichtssaal, als die Fotos und Videos gezeigt wurden, aber Matthias K. ja schon. Wie hat der dann darauf reagiert?
Also ich erinnere mich noch, dass er bei diesem Video, das an der großen Leinwand gezeigt wurde, dass er seinen Stuhl in die andere Richtung gedreht hat, dass er sich weggedreht hat und sich das selber offenbar nicht anschauen konnte. Die anderen Videos, die dann vorne am Richterpult angeschaut wurden, da stand er dann dabei. Ich weiß nicht, inwiefern er sich das dann angeschaut hat oder nicht. Man muss auch noch sagen, dass Matthias K. immer komplett vermummt mit Kappe, Schal, Kapuze und Sonnenbrille in die Stadthalle kam. Und es hat auch immer eine gewisse Zeit gedauert, bis er das alles dann abgelegt hat. Aber mal für mal kam er so rein und auch in den kurzen Prozesspausen hat er sich immer wieder seine Verkleidung angezogen, als würden überall Kameras lauern.
Ja gut, in gewisser Weise war das ja auch so. Es hat ja ein ziemlich großes Presseinteresse dann auch hervorgerufen, der Fall damals.
Ja genau, aber es gab ja mehrere Prozesstage und das meiste Medienaufkommen war am Prozessauftakt. Da waren viele Kameras da, viele Videoteams auch, aber an den restlichen Tagen wurden eigentlich keine Fotos mehr gemacht und auch schon gar nicht in der Pause, weil man auch seine Handys und Kameras auch abgeben musste. Ich fand es dann schon fast ironisch, wie viel Wert er selbst auf seine Privatsphäre gelegt hat, wenn man bedenkt, weshalb er vor Gericht war.
Ja, das ist schon ziemlich paradox.
Ja, also es war schon verhältnismäßig viel Publikum anwesend. Es waren halt viele Angehörige und Freunde der betroffenen Frauen da. Und es waren aber auch so ein paar Leute da, die ihn wahrscheinlich kannten und die sich den Fall einfach anhören wollten.
Hat er denn vor Gericht auch eigentlich irgendwas zu seinem Motiv gesagt, warum er das Ganze gemacht hat?
Also generell hat er selbst wenig gesagt, außer wenn es um die Behandlungen ging, wo er dann ja auch versucht hat zu erklären, warum diese und jene Behandlung, so wie er es gemacht hat, auch notwendig war. Die meisten Sachen hat er über seinen Verteidiger verlesen lassen. Und dieser hat dann auch zum Ende des Prozesses hin gesagt, dass Matthias K. selbst unter einer depressiven Belastungssituation gelitten hat, möglicherweise auch während des Tatzeitpunktes. Er hat aber auch betont, dass es dabei dann nicht um die Frage der Schuldfähigkeit, sondern um die der Strafzumessung gehe. Dafür wollte die Verteidigung von Matthias K. noch einen Psychiater als Zeuge laden lassen, was das Gericht dann aber ablehnte.
Dann lass uns doch jetzt auch gleich mal über das Urteil sprechen. Das fiel Ende April 2023. Zu welchem Urteil kam das Gericht?
Das Gericht verurteilte Matthias K. zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses in 2 Fällen. In den weiteren Anklagepunkten, unter anderem der Vergewaltigung und der sexuellen Belästigung, sprach die Kammer ihn frei. Dazu zählt auch der Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt, über den wir vorhin gesprochen haben. Außerdem muss er je 5.000 Euro an die Opferhilfe des Weißen Rings und Frauen helfen Frauen zahlen.
Was ich noch nicht ganz verstehe, ist, warum er von dem Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen wurde.
Es handelt sich dabei um den Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt. Und die Richterin erklärte dann in der Urteilsbegründung, dass man der Zeugin zwar glaube, auch dass es sehr unangenehm für sie war. Allerdings hat es dann letztlich nicht ausgereicht, ihn strafrechtlich dafür zu belangen.
Du hast jetzt gesagt, er bekommt 2 Jahre auf Bewährung. Das klingt für mich als Laien jetzt erstmal gar nicht so viel, wenn ich drüber nachdenke, was da alles passiert ist.
Ja, also das Entsetzen in den Zuschauerreihen war nach der Urteilsverkündung auch erstmal groß. Und auch unter unseren Berichten zu dem Fall haben viele Leserinnen und Leser in den Kommentaren diskutiert. Die Richterin hat es gleich, nachdem sie das Urteil verkündet hat, versucht zu erklären. Sie sagte, die Kammer war vom Bauchgefühl her geneigt, eine höhere Strafe zu geben. Und sie betonte, dass sie allen Zeuginnen geglaubt hat, auch wenn manche der Fälle nicht als Sexualdelikt verurteilt wurden. Das Gericht muss natürlich immer abwägen und dann am Ende eine Gesamtstrafe bilden. Die Richterin hat dann auch erläutert, was man Matthias K. zugunsten auslegte. Dazu zählte zum Beispiel, dass er keine Vorstrafen hatte, dass er ein Teilgeständnis abgegeben hat, also dass er zumindest die Bild- und Videoaufnahmen eingeräumt hat. Dann hat er sich bei den Betroffenen nach deren Aussage jedes Mal entschuldigt. Er hat einen Täter-Opfer-Ausgleich erreichen können in zwei Fällen. Und er hat sich auch eigenständig in Therapie begeben und seine Praxis als Quell seiner Straftaten dann auch verkauft.
Täter-Opfer-Ausgleich hast du jetzt gesagt. Was ist damit dann gemeint?
Also er hat in zwei Fällen zwei Frauen dann Geld gezahlt. Und sie haben dann ihren Strafantrag zurückgezogen. Das Gericht hat sich noch für eine bewährungsfähige Strafe entschieden, da Matthias K. aus Sicht der Kammer eine positive Sozialprognose hat und er in dem Zeitraum zwischen den Taten und dem Prozess, der ja doch relativ lang war, auch nicht wieder straffällig geworden ist.
Bewährungsfähige Strafe heißt also alles unter 2 Jahren.
Genau. Das Verfahren hat sich ziemlich lange hingezogen und das war aber das Verschulden der Justiz und nicht von Matthias K. Und das hat man ihm am Ende dann auch zu seinen Gunsten ausgelegt.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich, dass er ab Bekanntwerden der Vorwürfe schon nicht mehr praktizieren durfte, oder?
Also man muss sagen, dass zwischen der Anzeige 2020 und dem Prozess jetzt im April 2023 eine relativ lange Zeit lag, in der er zuerst mal noch in seiner Praxis behandeln durfte. Allerdings nur noch Männer. Das hatte das Amtsgericht damals beschlossen, weil es offenbar für Männer keine große Gefahr sah, weil seine Taten sich ja nur auf Frauen bezogen haben. Vor Gericht sagte Matthias K. dann aber aus, dass das quasi ein komplettes Berufsverbot für ihn bedeutet hat, weil es nicht möglich war, zu erklären, warum er nur noch Männer behandeln darf, ohne dass sich rumspricht, was er getan hat. Das soll wohl auch für seine Mitarbeiterinnen ziemlich schwer gewesen sein, wenn beispielsweise eine Familie anruft und er aber nur einen Termin für den Mann ausmachen kann, nicht aber für die Frau.
Aber das Berufsverbot, was jetzt ja zumindest in Teilen gegolten hat, das hat das Gericht dann aufgehoben, oder?
Genau, also das Gericht hat das Berufsverbot dann aufgehoben und die Staatsanwaltschaft und auch die Nebenklage, für die war es natürlich besonders wichtig, dass der Arzt nicht mehr als Arzt tätig sein kann. Deshalb ist auch nach dem Urteil die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen. Es gibt dann aber auch noch eine weitere Entscheidung, und zwar, ob ihm die Approbation entzogen wird. Und diese Entscheidung muss die Regierung von Unterfranken als zuständige Approbationsbehörde treffen.
Also ob ihm die Approbation entzogen wird, heißt dann, dass er generell überhaupt nicht mehr als Arzt praktizieren darf.
Genau.
Ja, das wäre natürlich bestimmt auch für die Betroffenen besonders interessant. Wir haben deswegen mal bei der Regierung von Unterfranken dann auch nachgefragt, wie denn da der Stand der Dinge ist. Und da hieß es, dass die Approbation gegen den Orthopäden jetzt gerade wohl ruhend ist. Also er darf aktuell nicht praktizieren wohl. Und wegen der Verurteilung vor Gericht jetzt läuft wohl auch ein Widerrufsverfahren, das dann entscheiden soll, ob ihm letztendlich die Approbation komplett entzogen werden soll. Aber das sei wohl noch im Gange.
Lisa, du hast vorhin gesagt, das Gericht hatte einige Fakten dargelegt, die den Orthopäden entlasten würden oder die zu seinen Gunsten ausgelegt wurden. Was waren denn die Fakten, die ihm zu Lasten ausgelegt wurden?
Also zu Lasten hat man ihm natürlich ausgelegt, dass diese Taten über einen sehr langen Zeitraum stattgefunden haben, dass es sehr viele Taten waren und dass er teilweise auch hemmungslos vorgegangen war. Und das Gericht hat auch die zum Teil gravierenden Folgen für die Frauen angesprochen.
Was für Folgen waren das zum Beispiel?
Eigentlich ganz unterschiedlich. Eine Betroffene, die Johanna S., über die wir vorhin schon geredet haben, ist aus Angst umgezogen, weil er offenbar ihre vorherige Adresse kannte. Eine andere Betroffene sagte, sie könne jetzt nirgendwo mehr hingehen, ohne nach Kameras suchen zu müssen. Eine andere Frau hat gesagt, dass sie jetzt Probleme mit Männern in Machtpositionen hätte. Und wieder eine andere betonte, dass sie aber auf keinen Fall ein Opfer sein möchte.
Das ist dann jetzt vielleicht auch der richtige Moment, an dem wir nochmal genauer auf die Position der Betroffenen eingehen könnten. Wir haben ja vorhin schon angekündigt, dass wir dafür mit Jürgen Scholl gesprochen haben. Er ist Strafverteidiger in Schweinfurt und er hat 3 der betroffenen Patientinnen vor Gericht vertreten.
In diesem Fall ist das besonders perfide ja, dass die Übergriffe von einem Arzt ausgingen, also eigentlich einer Vertrauensperson. Jürgen Scholl hat uns erklärt, warum das für viele Betroffene in solchen Fällen so besonders problematisch ist.
Was bei den Fällen, in denen der Täter ein Arzt ist oder eine Ärztin, besonders herausragt, ist auch der Umstand, dass ich regelmäßig dann von den Opfern zu hören bekomme, dass sie besonders unter diesem Vertrauensmissbrauch leiden, weil sie wirklich ihrem Arzt unendlich Vertrauen entgegenbringen. Und dann später erfahren zu müssen, dass dieses Vertrauen missbraucht wurde, dass sie manipuliert wurden, dass sie missbraucht wurden durch diesen Arzt, dem sie, wie gesagt, ihre Gesundheit anvertraut haben. Das ist auch eine ganz erhebliche psychische Folge von solchen Missbrauchshandlungen von Ärzten.
In unserem Fall hier kamen die Taten ja jetzt zum Glück ans Licht, vor allem auch, weil die Betroffenen sich getraut haben, zur Polizei zu gehen und dann auch vor Gericht gegen Matthias K. auszusagen. Das ist ja aber aus verschiedenen Gründen leider nicht immer so. Wir haben Jürgen Scholl auch gefragt, warum denn wahrscheinlich viele solcher Fälle überhaupt gar nicht erst angezeigt werden.
Ja, das hat seinen Grund darin, dass man normalerweise natürlich davon ausgeht, dass wenn man zum Arzt geht, dort ja eine seriöse und medizinisch notwendige Behandlung erhält. Und da ist mir auch immer wieder zu Ohren gekommen, dass dann die Mandantinnen sagen, naja, sie haben eigentlich sogar vielleicht mal Zweifel gehabt, ob das Ganze wirklich hätte sein müssen in dieser Form. Aber sie dachten dann immer wieder, das ist ein Arzt, das ist mein Arzt, dem vertraue ich doch. Da bin ich in guten Händen, da kann ich mich sicher fühlen. Und deswegen ist es sogar so, dass manche Zweifel, die vielleicht in einer anderen Situation gegenüber einem anderen Berufsträger erheblicher sich ausgewirkt hätten, wo dann jemand auch gesagt hat, nee, das kann doch nicht sein, das mache ich nicht mit. Da ist, muss man ehrlich sagen, das Vertrauen in Ärzte derart groß, dass ich jedenfalls in den Situationen, in den Mandaten, die ich wahrgenommen habe, die ich betreuen durfte, immer wieder wahrgenommen habe, dass da die Zweifel echt bis zum Schluss nicht geäußert worden sind, dass man das eigentlich hingenommen hat.
Wir haben Jürgen Scholl auch gefragt, an wen Betroffene sich in solchen Fällen wenden können und wo sie Hilfe finden.
Also der erste Schritt ist immer zur Polizei, dort muss Beweis gesichert werden. Ich meine, dann sollte man eigentlich sich unmittelbar erbitten, es gibt auch in vielen Gerichtsbezirken Strafverteidiger-Notdienste, die von den Anwaltskammern organisiert werden. Diese Strafverteidiger-Notdienste sind 24 Stunden, 365 Tage im Jahr erreichbar. Die Polizeibehörden wissen regelmäßig von dieser Hotline, von dieser Handynummer, die da hinterlegt ist. Und die kann man sicherlich nicht nur nehmen für den Strafverteidiger, sondern die kann man auch nehmen, wenn man als Opfer einer Straftat anwaltliche Unterstützung benötigt.
Lisa, du hast uns ja vorhin schon erzählt, dass das eine Video sogar den Besuchern und Besucherinnen im Gericht mitgezeigt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Betroffenen ziemlich unangenehm gewesen sein muss. Wir wollten deshalb von Jürgen Scholl wissen, ob das vor dem Gericht denn notwendig ist und ob er als Anwalt seine Mandantinnen auf so eine Situation vorbereitet.
Bei meinen Mandantinnen habe ich dann dem Gericht angeregt, dass wir das nicht an der Leinwand uns anschauen. Wir haben dann den Zwischenweg gewählt. Das Gericht meinte eben, ob es nicht ausreichend wäre, dass man sich diese Videos und diese Fotos am Richtertisch anschauen kann, also nur die Prozessbeteiligten, das heißt Staatsanwalt, Verteidiger, Nebenkläger und eben die Richter. Ich hielt und halte diesen Weg für genauso ausreichend, um die Rechte meiner Mandantin zu schützen. Aber wie gesagt, ich habe das schon das eine oder andere Mal erlebt. Es kommt sehr, sehr, sehr selten vor. Aber es kommt auch mal vor, dass das vergessen wird oder dass das nicht ausreichend vorbesprochen wird. Das ist meine Wahrnehmung jedenfalls. Und auch in dem Verfahren glaube ich mich zu erinnern, dass es Bilder und Videos gab, die in öffentlicher Verhandlung gezeigt wurden. Und da war auch die Presse mit im Raum anwesend. Aber es betraf nicht meine Mandantinnen. Das sage ich jetzt nicht, um irgendjemanden dafür zu klägerin oder des Nebenkläger selbst oder seiner anwaltlichen Unterstützung, dass man natürlich dafür sorgt, dass das Gericht auch dann darum gebeten wird, entsprechende Videoaufnahmen oder Fotos eben nicht öffentlich zu zeigen.
Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass es in diesem Fall gar nicht so leicht war, dem Orthopäden nachzuweisen, dass nicht alle Behandlungsschritte auch wirklich medizinisch notwendig waren. Jürgen Scholl hat schon einige solcher oder ähnlicher Fälle vor Gericht begleitet, in denen es auch um Übergriffe von Ärztinnen und Ärzten ging. Und er hat uns erzählt, warum das in solchen Verfahren generell oft ziemlich problematisch ist, das dann auch nachzuweisen.
Bei den Fällen, die jetzt als Täter Ärzte aufweisen, ist das Besondere, sind zwei verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen, es ist für die Beweisführung immer sehr schwierig, weil natürlich auch immer im Raum steht, dass das Näherkommen an einen Körper, dass also auch das Entgleiten einer Frau natürlich medizinische Gründe hat, dass es auch einfach dem Behandlungsweg geschuldet ist. Und das Zweite ist, dass dann einfach die Beweisführung auch für die Ermittlungsbehörden enorm schwierig ist, weil ja immer auch die natürlich Perspektive betrachtet werden muss, dass auch wenn jemand sich mal entgleiten muss, wenn jemand berührt wird an einer, ja, an einer intimen Stelle, dass es da trotzdem natürlich noch einen medizinischen Hintergrund oder eine Notwendigkeit geben darf. Und das macht es, glaube ich, in diesen Fällen so besonders und schwierig.
Außerdem hat Jürgen Scholl mit uns im Nachhinein dann auch noch darüber gesprochen, wie er dann selbst als Verteidiger das Urteil, das das Gericht dann letztendlich gegen Matthias K. gesprochen hat, einschätzt.
Aus meiner Sicht ist das Urteil natürlich an einer sehr harten Grenzlinie. Also ich meine auch, dass die Art und Weise, wie dann der Angeklagte versucht hat, immer noch im Saal in der Verhandlung das Ganze zu negieren und zu verniedlichen, sicherlich auch die Berechtigung gegeben hätte für das Gericht, ihm eine Haftstrafe zu geben, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wird. Ich glaube auch, dass das nicht unangebracht gewesen wäre. Auf der anderen Seite war er vorher nicht belastet, insofern aus meiner Sicht geht es mit der Bewährungsstrafe in Ordnung. Ich habe auch von meinen Mandantinnen, das darf ich auch so weitergeben, gehört, dass sie mit dem Urteil als solches ganz gut leben konnten.
Damit wären wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich finde es immer noch krass, was für ein Zufall es letztendlich war, der dazu beigetragen hat, dass dieser Fall überhaupt ans Licht gekommen ist und dass wir jetzt darüber sprechen konnten.
Ja, absolut. Hätte Matthias K. wegen der Corona-Maßnahmen die Schutzbrille nicht tragen müssen oder hätte Johanna die Spiegelung in der Brille nicht bemerkt oder sich nicht getraut, zur Polizei zu gehen, dann wäre das, was ihr passiert ist und was den anderen Frauen passiert ist, noch viel mehr Frauen passiert wahrscheinlich. Und vielleicht wäre es auch nie aufgedeckt worden. Wir haben ja auch schon gehört, dass jetzt vielen Frauen, vielen Patientinnen und auch den Mitarbeiterinnen, dass sie oft gedacht haben, das kommt mir irgendwie komisch vor, das ist doch irgendwie unnormal. Aber alle haben sich dann gedacht, der wird schon wissen, was er tut. Und ich glaube, das ist dieses Grundvertrauen, das wir in Ärzte haben, dass wir uns den halt komplett anvertrauen und auch wegen solcher Sachen dann nicht zur Polizei gehen, weil man ja auch denkt, so vielleicht mache ich mich einfach selber verrückt und da ist gar nichts.
Ja, ich glaube, das war in dem Fall wirklich ein extrem großer Punkt. Jetzt ging es ja heute auch ausnahmsweise mal nicht um Mord und Totschlag bei uns. Ich finde, das Thema, über das wir jetzt gesprochen haben, ist aber einfach extrem wichtig. Und ich hoffe auch immer, dass solche Berichte und dass wir jetzt auch heute darüber gesprochen haben, dann doch irgendwie vielleicht dazu beitragen, dass sich dann doch noch mehr Betroffene trauen, zur Polizei zu gehen und sich auch Hilfe zu suchen.
Ja, damit beenden wir die heutige Folge. Danke dir, Lisa, dass du uns heute von diesem Fall erzählt hast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder mit einem neuen Kriminalfall aus Unterfranken. Für Fragen, Wünsche, Anregungen, auch gerne Kritik, könnt ihr uns schreiben an podcast@meinpost.de. Und folgt uns gerne auf Instagram, da kriegt ihr immer mit, wann die neue Folge erscheint. Und dort posten wir auch Bilder und weitere Infos zu den Folgen. Und wenn ihr gerne eine Mordsgespräche-Tasse haben würdet, dann denkt an die Aktion und schaut nochmal auf meinpost.de/Tasse.
Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ciao.
Tschüss. Die heutige Folge wurde uns ermöglicht durch uns selbst. Wir suchen nämlich Verstärkung. Deswegen hört unbedingt in den folgenden Spot noch kurz rein.
Hi, ich bin Julia. Zuerst war ich skeptisch, ob ich in einem Zeitungshaus Journalismus lernen will. Aber bei der Meinpost kann ich Social Media, Podcast oder Bewegtbild machen. Wenn dich das auch interessiert, komm zu uns ins Team. Informier dich unter meinpost.de/Einstieg in den Journalismus.